Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden. So viele Bücher, die ihr mitgebracht habt. Was haben wir denn hier? Lena Kupke, Pause.
Sehr gut. Mhm.
Sehr gut lesen?
Ja, gut,
okay. Was ich von ihr weiß.
Alles super. Ein ganz tolles, dickes, wunderbares Italienbuch.
Guck mal, und bei Dickbuch hätte ich jetzt gedacht, Jan ist derjenige, der das empfiehlt. Okay, also ihr habt viel mitgebracht. Ein Buch für den Urlaub, wenn Sie auch noch auf der Suche sind. Das müssen Sie jetzt dranbleiben. Die Macherinnen vom NDR-Kult-Podcast Eat, Read, Sleep. Katharina Marrenholz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser haben tolle Tipps für Sie. Jetzt mal das. Ich freue mich.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Okay. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Endlich Ferien heißt es jetzt wieder für ganz viele Menschen. Und was gibt es da Schöneres als ein gutes Buch? Aber welches? Diese drei geben Tipps. Die meist belesenen Kollegen des NDR-Kult-Podcasts Eat, Read, Sleep, Katharina Marrenholz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser greifen gleich in ihre Bücherkisten und sagen, was das Lesen lehnt. Ich freue mich. Super, dass ihr hier seid. Schön. Und vor allem alle drei. Es ist ja nicht immer, dass ihr zu dritt auftaucht.
Oh doch, öfter bei euch sind wir gerne zu dritt.
Bei uns, ich glaube sogar das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Und ihr habt hier wieder ganz viel mitgebracht. Gibt es eigentlich ein Buch, weil ihr auch gerne mal unterschiedlicher Meinung seid, gibt es ein Buch, auf das ihr euch diesen Sommer alle drei einigen könnt? Dass es ein gutes ist.
Wir finden, ja. Die Riesinnen ist mega. Von Hannah Häfner. Es ist eine Geschichte von drei Frauen, Großmutter, Mutter und Tochter im Schwarzwald, Oppendörpen, über die Generation. Und das Buch hat so einen soghaften Ton von Anfang an, die 60er Jahre, die rau sind und nachher der rauschhafte Interrail-Reisen durch Frankreich. Es ist einfach mega, oder Katharina?
Ja, ich glaube, du fandest es auch, ne?
Ich fand es auch toll, weil was ich daran so schön finde, ist, es ist ja ein Dorfroman, aber es gibt ganz unterschiedliche Gründe bei den drei Generationen, warum sie im Dorf bleiben. Also auch dieses Thema Heimat, weggehen oder nicht. Und ich komme ja vom Dorf und würde nie wieder dorthin zurück wollen. Aber diese unterschiedlichen Gründe auszuloten, warum bleibt man am Ende doch, was macht das mit einem? Das ist ja wirklich ganz toll erzählt in dem Buch. Also danke, Katharina, du hast das für uns ausgegraben. Das habe ich wirklich gerne gelesen.
Ich habe es bei der Buchmesse bekommen. Und ich glaube, es ist eines dieser Bücher, die man fast allen Menschen empfehlen kann. Ja. Das gibt es ja selten. Ne? Aber wir glauben, glaube ich, alle, dass das ist so eins. Das kann man fast jedem mitgeben in Urlaub. Egal, Mann, Frau, würde ich auch sagen, alt, jung, oder?
Dorf, Stadt, egal.
Ja, Dorf, Stadt, ist egal.
Der Konflikt spielt da auch eine Rolle. Super.
Also super, danke schon mal für den Tipp. Ich finde es immer toll, wenn man ein Buch hat, wo man weiß, okay, das geht immer. Das kann man vielleicht auch verschenken. Super. Also vor allem, das ist wirklich jede Menge wert. Aber ist doch irre, ne? Und auch spannend, dass jetzt irgendwie künstliche Intelligenz diese ganzen Bücher nochmal einliest, sich einverleibt, oder?
Gruselig.
Irgendwie gruselig. Merkt ihr eigentlich, dass KI, künstliche Intelligenz, auch schon den Buchmarkt verändert?
Ja, ich denke schon.
Ja? In welcher Form?
Die Cover zum Beispiel, ganz klar. Also man erlebt das ja immer mehr, das Cover, von dem man denkt, ach, die sind ja ganz ansprechend. Und die sind dann, erfahren wir später, von KI. Und das ist dann schon ein kleiner Stich ins Herz. Mhm. Weil man denkt, so Bücher, das sind ja auch so haptische Gegenstände, das ist auch so was zutiefst Menschliches. Und dann steckt da eine KI dahinter. Das ist schon manchmal enttäuschend.
Ja, dass man es nicht merkt. Mhm. Also ich weiß noch, die neue Thomas Mann Taschenbuchausgabe habe ich extra in der Folge gelobt. Ich finde die schön, die sind schön, die Cover. Erboste Mails, das sind doch KI-Cover, wie kannst du denn das loben? So, also man merkt es nicht.
Merkt man ja auch in der Grafik und bei Fotografen, ne, dass die auch ganze Bilder, die müssen gar nicht mehr nach Südafrika zum besten Licht, zum Shooting fahren, sondern können das alles künstlich herstellen. Wie ist es beim Übersetzen?
Auch da wird es, glaube ich, schon relativ häufig als eine Art Erstübersetzung verwendet, die dann nochmal von einer richtigen Übersetzerin, einem richtigen Übersetzer korrigiert, besser gemacht wird. Aber das ist natürlich auch für die Übersetzerin schwierig, weil sie dann ja quasi doppelte Arbeit haben. Sie müssen einmal überprüfen, hat noch die KI das richtig gemacht und es dann auch noch fein machen. Und kriegen dafür aber auch nicht mehr Geld, sondern noch weniger. Also ja, das nimmt immer mehr zu. Und auch bei eingesandten Manuskripten kommt es immer häufiger vor, habe ich gehört, dass auch da Autorinnen mit einer Schreibblockade gesagt haben, ach, schreib mir doch mal das Kapitel, das und das soll passieren. Ja. Und dann spuckt KI es aus. Das ist ja so.
Und gar nicht so schlecht, muss man sagen. Es gibt ja auch in der Musik mittlerweile ganze Songs, die wirklich von KI gemacht werden. Und da gibt es dann auch einen sichtbaren Interpreten. Und du denkst, der sieht aber cool aus, der Sänger. Wer ist denn das? Und guckst du nach und den gibt es gar nicht. Alles Fake, alles künstliche Intelligenz. Ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Bei uns zu Gast heute unsere leidenschaftlichen Buchleser und Kritiker. Sie machen den erfolgreichsten Buchpodcast Deutschlands, streiten sich einmal im Monat bei uns und gehen regelmäßig auf Tour. Katharina Marrenholz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser. Ariane Peters macht Lust auf mehr und auf Lesen.
Der Sommer heiß, die Getränke kühl. So geht Urlaub. Fehlt ein fesselndes Buch.
Es geht so bam, bam, bam.
Da dachte ich so, das gefällt mir.
Sie lesen stapelweise, um für uns die Kirschen rauszupicken. Sie, das sind
Jan Ehler,
Daniel Kaiser
und Katharina Machenholz.
Unsere NDR-Kollegen geben Tipps bei Das und NDR Kultur im Literaturpodcast Eat, Read, Sleep.
Das sind die lebensnotwendigen Dinge, Essen, Lesen, Schlafen, und in der Mitte ist die Leidenschaft.
Die alle drei schon sehr früh teilen und mittlerweile erfolgreich weitergeben an Fans, Lesekreise und alle, die Orientierung wünschen.
Mein Frühjahrshighlight, Daniel Mellem, Einstein im Bade.
Es geht um Marlene, eine Managerin.
Und dann habe ich noch mitgebracht Der brennende Garten.
Ja, es geht heiß her, nicht nur bei der literarischen Vorspeise. Deutliche Meinung ist erwünscht.
Es passiert nicht viel. Doch, es passiert so viel im Kleinen.
Es passiert so einiges in Sachen Sommerlektüre. Tipps von Daniel Kaiser, Jan Ehlert und Katharina Marenholz.
Daniel, du darfst dich nicht bewegen, du knarrst.
Nicht
schaukeln, nicht wackeln, ne? Ganz still sitzen heute. Ist es nicht schön, unsere Kulisse wieder? Wunderbar. Wir sind auf Sylt, hat man mir gesagt. Der Leuchtturm Sylt-Fans kennen den wahrscheinlich. Und ich finde das so herrlich. Hört ihr aus? Ein bisschen Dünenrausch?
Ja, Möwen.
Oder? Da brauchen wir gar nicht mehr wegfahren. Wir machen einfach den Urlaub hier. Seid ihr schon so im Urlaubsfieber? Jan, hast du schon Reiselust? Oder geht es irgendwann los jetzt?
Nee, ich mache im Sommer eigentlich gar nicht Urlaub, weil ich finde, Norddeutschland ist so schön im Sommer, da muss man gar nicht weg. Sondern ich mache dann Urlaub, wenn es draußen grau wird. November, Februar, das sind meine Lieblingsurlaubsmonate.
Verstehen. Hast du so eine Lieblingsinsel im Norden?
Ich war als Kind immer auf Amrum und die Insel habe ich bis heute im Herzen doch.
Ja, ne? Kann sehr, man immer wieder hinfahren. Und wie ist es bei dir?
Ich bin ja auf Sommerferien angewiesen, deswegen fahre ich natürlich.
Wegen der Kinder?
Ja. Südfrankreich, 10 Tage noch.
Wow.
Ich hoffe, es wird nicht wieder so heiß da.
Und wie viele Bücher wirst du mitnehmen, Katharina?
Sehr viele. Wir fahren ja mit dem Auto, da kann man auch viele Bücher mitnehmen. Und ich habe große Angst, dass ich nicht genug oder das Richtige zu lesen habe. Deswegen nehme ich bestimmt so 20, 30 mit. Die lese ich natürlich nicht alle, aber falls eins schlecht ist oder mehrere, dann habe ich noch Reserve, weißt du?
Das heißt aber, du nimmst richtig Bücher mit?
Ja.
Also du liest die nicht auf dem Tablet oder so, sondern Papier, umdrehen Seiten?
Wenn es geht, als Buch. Und wenn man mit dem Auto fährt, geht es mit dem Flugzeug, dann nehme ich dann digital mit.
Und streichst du dann auch an oder knickst mal eine Seite oder machst
Ja, wenn, also ich habe wirklich meistens so kleine Post-its dabei, um die reinzukleben. Aber wenn ich die nicht habe, dann knicke ich auch mal eine Seite um.
Ja. Was sagt die Familie, wenn du da mit deinem Bücherstapel kommst und die denken, oh, jetzt liest sie wieder nur jetzt.
Das sind die schon dran gewöhnt. Das merken die gar nicht mehr. Das kennen die schon.
Gucken dann in der Zeit in ihr Smartphone. Wie ist bei dir, Daniel? Hast du schon einen Urlaubsplan?
Ich bin da ganz dicht bei. Auf Hallighoge bin ich eine Woche. Ich bin da so Aushilfspastor, mache da 2 Gottesdienste. Und das ist ja so ähnliche Sonne, ähnliches Wasser. Und das wird ganz toll. Ist auch nicht viel los.
Ja.
Und ich nehme da auch so 10 Bücher mit, die ich versuche so durchzulesen. Das ist auch physisch und haptisch. Das ist ein anderes Lesen. Man liest noch mal intensiver, noch ein Ticken genussvoller.
Du bist ja Theologe und predigst auch. Gibst du da auch Buchtipps in der Predigt?
Manchmal. Es gibt auch schon literarische Gottesdienste, da taugt nicht jedes Buch zu. Aber das war ab und zu, ich habe gerade neulich Sturm, wie heißt das, das neue von Miriam Georg? Das,
Sturmland.
Sturmland, genau. Das ist ja noch gar nicht draußen. Aber das habe ich erwähnt, weil die Kollekte, das ging für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüche, habe ich gesagt, erscheint jetzt ein Roman. Kamen Leute nach dem Gottesdienst, haben gesagt, was ist das für ein Roman? Also Buchtipps und Gottesdienst. Kommt vor.
Und wenn du auf Hallighoge bist, musst du unbedingt Katja Just von uns grüßen, die ja auch schon oftmals hier im Programm war und die wir immer sehr schätzen und die auch schon selbst so tolle Bücher geschrieben hat. Barfuß über den Sommerdeich oder so, kann ich mich erinnern, war eins von ihr. Ich weiß nicht, Bürgermeisterin ist sie, glaube ich, nicht mehr, aber trotzdem tolle Frau. Also von daher habt ihr viel Schönes vor, ihr nehmt tolle Bücher mit und ihr habt auch schöne Bücher mitgebracht. Wollen wir mit einem anfangen? Wer hat Lust und macht den Start für unsere erste Bücherrunde? Jan?
Ich kann anfangen. Ja, okay. Mal gucken, ob ich es hier finde in diesem ganzen
Stapel. Ja, eben. Wir haben jetzt ganz viel da drauf gelegt.
Da geht's schon los.
Mein Buch. Das ist jetzt ein Tipp?
Das ist jetzt ein Tipp, tatsächlich. Ein Tipp, der wirklich aus meiner Sicht so ein Sommerroman ist. Statt aus dem Fenster zu schauen, heißt er. Und man sieht vielleicht auch schon, es sieht sehr sommerlich aus, dieses Cover. Und es beginnt mit einer Situation, die vielleicht ganz viele kennen. Die junge Protagonistin Sophie sitzt auf der Arbeit, muss Daten in eine Excel-Datei tippen und es macht nicht so richtig Spaß. Und sie schaut aus dem Fenster und draußen ist strahlender Sonnenschein, alles ist schön, die Natur ist da und sie denkt, das kann doch nicht alles sein. Also kauft sie aus einer Laune heraus im Internet sich ein heruntergekommenes Haus irgendwo in Ostdeutschland, in der Provinz.
Ja.
und fährt dann dahin. Es kostet 3.000 Euro. Sie kauft es und beschließt, das baue ich jetzt auf und baue mir mein großartiges Domizil irgendwo, was mir gehört als Hausbesitzerin. Sie kommt dahin, es ist eine Ruine und sie hat als Millennial überhaupt gar keine Ahnung, wie man sowas macht, wie man zum Beispiel Parkett abschleift, wie man überhaupt Strom bekommt. Ja. Und ist dann völlig aufgeschmissen, weil das Smartphone nach 2 Tagen den Geist aufgibt. Aber sie lernt dann eben doch, sie findet in einer Bäckerei einen Stromanschluss, wird da Stammkundin und über YouTube-Tutorials lernt sie dann langsam doch, wie man so ein Haus restauriert. Und mir hat das ganz große Freude gemacht. Das ist so ein Sommerroman, Tiere spielen auch eine Rolle. Die wilden Hühner werden mit so einer kleinen Pointe noch eingebaut. Und man bekommt richtig Lust, vielleicht doch wieder aufs Land rauszuziehen.
Ich muss jetzt so spontan an Juli C. und Unterleuten ja, denken das und denke, oh Gott, die Arme kommt genau in eine völlig fremde Umgebung und muss sich da jetzt irgendwie behaupten gegen die, die sie vielleicht gar nicht haben wollen.
So ist es. Das spielt eben auch eine Rolle. Also neben dieser Sommergeschichte ist es auch eine Geschichte, die sich damit auseinandersetzt. Was sind das eigentlich für Menschen, die da leben in dieser Provinz? Und da ähnlich wie bei Juli C., nicht ganz so fein ausgearbeitet wie bei Juli C., aber eben doch, dann trifft sie natürlich auch den Elektriker, der, als er die Ärmel hochkrempelt, plötzlich ziemlich deutliche NS-Zeichen da offenbart. Ja. Und dann trifft sie aber auch die Menschen, die sich im Widerstand engagieren und trifft nette und weniger nette Menschen wie überall. Also ich habe es gerne gelesen. Es bleibt halt dieses Sommergefühl. Sie sitzt am Ende auf dem Dach ihres renovierten Hauses, schaut in den Sternenhimmel mit einer neuen Liebe. Also auch so ein Wohlfühlbuch.
Ah,
was aber auch nicht am Ende sagt, hey, das ist jetzt geschafft, sondern es gibt auch ein ganz realistisches Ende. Also es ist auch nicht so ein Aussteigerroman, wo man denkt, hey, ist ja alles ganz einfach. Sondern die Lösung, die sie am Ende findet, die finde ich ganz nachvollziehbar.
Und am Ende Happy End, Katharina, das müsste dir doch auch gefallen. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben ja schon öfter hier zusammengesessen.
Ich nehme es gleich mit zu meinen 30 Büchern, die ich schon vorbereitet habe. Es wurde mir schon von vielen Leuten empfohlen.
Auch. Ach ja, also, okay.
Ich glaube, das ist auch so ein Lieblingsbuch der Community so ein bisschen.
Was,
schon viel gehört.
Was würdest du empfehlen diesen Sommer?
Ich habe ja einen Sommer. Das sieht das nicht
schon. Das sieht total nach Sommer, aus. Restsommer, ja. So unter Wasser.
Sieht man gar nicht hinter diesem Rollerwagen.
Guck mal, hier sieht man.
Das spielt in der niedersächsischen Provinz, so ein bisschen in der Nähe, wo ich herkomme, Braunschweig, so Zonenrandgebiet, im August. Und es ist die ganze Zeit so ein flirrendes Sommergefühl. Dominik ist die Hauptperson, ein Junge, der ist gerade fast fertig mit der Schule. Sein Vater ist Bestattungsunternehmer und er muss auch schon immer da ein bisschen mitjobben. Allein schon jobben beim Bestattungsunternehmer, ungewöhnliches Thema. Und alle gehen davon aus, dass er den Laden übernimmt. Und der Vater auch, der ist schon ein bisschen älter und freut sich auch schon darauf, dass er sich bald ein bisschen zurückziehen kann. Und Dominik will das eigentlich gar nicht, traut sich aber das nicht zu sagen, weil immer alle davon ausgegangen sind. Und dann kommt so ein neuer Junge in seine Klasse, Biff aus Berlin. Und der ist ganz anders als alle anderen. Und zu dem fühlt er sich sehr hingezogen, mit dem freundet er sich an. Und mit dem erlebt er dann so ein Sommerabenteuer, dann in Berlin hauptsächlich, da kommt dann noch so ein urbanes Sommergefühl mit rein. Ich fand das total toll, schön geschrieben, es ist witzig, es ist berührend, bewegend. Stimmt doch, oder?
Ja, würde ich sagen, nein. Nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich ein richtig gutes Sommerbuch. Und dieses Szenario bei dem Bestatter, es geht ja sofort dann auch gleich los. Er hört, wie sein Vater da werkelt, mit welcher Musik er dazu hört. Und da ist man sofort drin in der Geschichte. Das ist total irre, ja.
Hast du auch noch einen Tipp für uns?
Ich habe was Sommerliches auch mit.
Dankeschön, Katharina.
So ein ähnliches, schau mal, da ist auch Wasser, schwimmende
auch
Menschen.
Auch mal dünneres, also für auch Leute, die nicht so gerne dicke Bücher haben.
Tage am Fluss von Jochen Maris, Romandebüt. Und es spielt auch in Deutschland. Und zwar handelt es von Sarah, einer Fährfrau. Die hat von ihrem Vater die Fähre an so einem kleinen Fluss übernommen. Und es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der Ortsbürgermeister hätte gern schon eine Brücke. Es geht ja alles viel schneller. Aber sie hält so dran fest. Aber die Fähre ist sehr unzuverlässig, denn in diesem Hashtag Klimawandel Sommer fährt die Fähre manchmal nicht, weil die Pegelstände zu niedrig sind. So auch jetzt. Also Sarah versucht da zu überleben, versucht mit ihrem Leben klarzukommen. Eines Tages steht ein junger Mann runtergerockt, mit kaputten Klamotten und ein bisschen verwahrlost an der Fähre. Sie nimmt ihn mit. Es stellt sich raus, das ist so ein Klimaaktivist, der einen Wald besetzt hat. Und er kommt bei ihr unter und sie kommen sich so ein bisschen näher. Also er ist 20 Jahre jünger. Und dieses Buch handelt von so vielem. Es ist ein wunderbarer Sommerroman, wie man sich's vorstellt. Also mit praller Hitze, wie wir sie gerade in Norddeutschland hatten, einem reinigen Gewitter mit Familiengeheimnissen. Und es macht unheimlich Spaß, das auch zu lesen. Es ist also wirklich auch, also passt auch dazu, ähnliches Cover mit Wasser, Abkühlung, ein schöner, atmosphärischer Sommer.
Toll, danke also schon mal für die erste Runde. Wir haben gleich natürlich noch mehr Tipps. Und Lesen ist ja meistens was man ganz für sich so alleine macht. Schön gemütlich vielleicht, wie wir jetzt hier im Strandkorb oder zu Hause auf dem Sofa oder auf der Liege. Aber es geht auch anders, gemeinsam alleine lesen. Ein Trend aus New York, der auch bei uns immer mehr Fans findet. Johanna Le Peer.
Welches Lieblingsbuch darf heute mit auf die Reading Party? Gleich will Lilly Lange losziehen, zum gemeinsamen stillen Lesen mit anderen in einem Hamburger Café. Für sie ein neues Experiment.
Ich glaube, ich kann mich dann vielleicht auch besser auf Bücher einlassen, weil die Atmosphäre eben so dazu anregt, zu lesen, dass es dann auch leichter ist, für mich in Bücher zu versinken, die dann nicht unbedingt Romane sind oder super leicht zu lesen. Und dass ich das dann so nutzen kann für zum Beispiel ein Unibuch, ein Sachbuch oder ein Klassiker oder so.
Deswegen nimmt sie etwas Philosophisches mit zur Reading Party. Als Germanistikstudentin arbeitet Lilly Lange intensiv mit Büchern. Eine riesige Bereicherung für ihr Leben.
Ich lerne auch so viel über die Welt, über andere Perspektiven. Ich finde es einfach ganz wichtig, nicht nur sich zu bilden im Sinne von, ich lerne neue Dinge, neue Fakten, sondern auch, man lernt ja auch neue Perspektiven kennen. Und das finde ich total, total schön, total wichtig.
Mitten in der Altona-Altstadt liegt das Büchercafé Kapitel 3. Lilly Lange schaut regelmäßig vorbei. Eine Art verlängertes Wohnzimmer für sie, denn hier ist alles der Liebe zu Büchern gewidmet. Die Reading Party heute veranstaltet die Bücher-App Bookie.
Das Faszinierende an den Reading Partys ist, dass Lesen ja eigentlich etwas ist, was man für sich tut. Und durch diese Reading Partys kommen halt viele Menschen mit den gleichen Interessen zusammen. Und man liest nicht nur für sich, sondern hat den Austausch und dadurch hat es noch was Soziales.
Die Gäste dieser Party für Introvertierte zahlen sogar dafür, hier ein paar Stunden zu lesen, zusammenzukommen, um dann aber die meiste Zeit zu schweigen. Reading Partys, ein Trend aus New York.
Es ist tatsächlich dieses weniger abgelenkt sein, finde ich, weil zu Hause ist dann so, okay, vielleicht doch nochmal die Geschirrspülmaschine anstellen oder eine Wäsche anstellen. Und hier ist es wirklich, okay, es ist sehr ruhig, 50 Minuten alle zusammen lesen.
Ja, gucken, was andere so lesen, mit Leuten ins Gespräch kommen, über Bücher reden, neue Empfehlungen sammeln.
Genau, sucht euch alle einfach ein schönes Plätzchen, dann lesen wir so 50, 60 Minuten und dann werden wir nochmal so eine kleine, nochmal eine kleine Austauschrunde machen.
Eine Stunde lang konzentriert lesen. Alle ziehen mit. Bei der Reading Party geht es auch darum, sich gegenseitig Raum für Konzentration zu schenken.
Man hat so die ganze Zeit so gehört, wie schnell manche Leute die Seiten blättern oder wie langsam. Und das war irgendwie eine sehr schöne Atmosphäre.
Ich fand es ganz toll bisher. Also es ist wirklich eine richtig schöne Erfahrung. Und es ist irgendwie eine ganz gemütliche Atmosphäre. Dann hier so einen heißen Kakao zu trinken und sein Buch zu lesen, alle um einen rumlesen auch. Das ist echt schön, macht Spaß.
Volle Konzentration aufs Lesen. So ist Lilly Lange mit ihrem komplizierten Philosophiebuch für die Uni gut vorangekommen heute. Das wird mit Sicherheit nicht ihre letzte Reading Party gewesen sein.
Reading Party war für mich total neu. Kennt ihr das Konzept? Ja. Also ihr kennt auch das Café, ne?
Ja.
Ihr habt da eine Podcast-Folge aufgenommen.
Genau, Katharina und ich haben das besucht. Da war es noch relativ neu. Da haben wir es, glaube ich, relativ frisch aufgemacht und haben die beiden Besitzerinnen kennengelernt. Und die sind einfach unglaublich engagiert, hatten damals schon ganz viele Ideen. Ja. Und auch das mit der Reading Party ist eine tolle Idee. Wobei, für mich wäre es wahrscheinlich nicht.
Nee, ne?
Ich habe das jeden Tag in der Bahn. Da sitze ich auch und lese still vor mich hin, während andere mich herum was anderes
machen. Hast du immer ein Buch dabei?
Immer, ja, immer.
Und auch wenn so eine kleine Lücke nur, dann versuchst du noch mal reinzugucken. Ja. Kommst du da rein? Ich finde es ganz schwierig, wenn man so.
Ich habe ja ganz viele Bücher dabei. Und es gibt die, wo ich weiß, da brauche ich mindestens eine halbe Stunde. Und es gibt die, wo ich weiß, da kann ich auch schnell mal 3, 4, 5 Seiten lesen.
Wollt ihr übrigens was zu trinken? Wasser oder Limo? Ich habe hier was, weil ihr habt noch gar nichts.
Ja, Limo.
In deiner Kühltasche?
In meiner kleinen Kühltasche. Ich bin eben die Mutti hier mit der Strandtasche.
Sehr gut.
Ja?
Hast du auch Sonnenbrille? Sind die Eiswürfel da echt da drin?
Ja, natürlich sind die Eiswürfel echt. Wir mischen ja immer hier, ne?
Naja.
Warte mal.
Sonst macht Daniel
das. Noch ein Wasser, Daniel?
Du wolltest
ein Wasser oder Limo?
Achso,
okay. Ihr habt ja auch unlängst, wolltest du Limo oder was?
Limo, gerne.
Limo. Ihr habt ja auch unlängst eine Party gemacht, eine Literaturparty. Wir haben da ganz schöne Bilder. Das ist irgendwie in so einem Schloss, müsst ihr mal erzählen. Und es war Thema 20er Jahre, ja, Katharina. Du hast so ein tolles Kleid an, sieht man gleich.
Ja, gleich, genau. Das ist am Wannsee, direkt im literarischen Kolloquium. Ja. Ja. Und weil die Location so irgendwie so 20er-Anmutung hatte und wir wollten das schon lange mal machen, haben wir dann 20er-Jahre-Motto gemacht.
Mit so, Birgit, ja, die auch mit dabei ist.
Mit so Spielen.
Und das auch da am Wannsee, das war so abschüssig, so eine alte Villa und 20er-Jahre. Guck mal, Katharina sieht aus wie ein Gatsby-Partygast. Und genau so war das. Und ich schwöre, abends, als es dunkel wurde, war am anderen Ende des Ufers, am anderen Ufer, ein grünes Licht. Wie im Roman. Also die sehen so, es war wirklich, wir waren in so einem 20er-Jahre.
Und was für Leute kommen da hin? Also Interessierte, die
Podcast-Fans,
Podcast-Fans sind. Ja. Ja.
Wir haben ja vorher so ein Meet and Greet gemacht, wo man auch so 20er-Jahre-artige Spiele machen konnte, so ein Bingo und so. Und die waren alle all in. Daniel hat so ein Orakel gemacht als Wahrsager.
Man hat dich gerade in dieser Kutte gesehen. Aber das finde ich sowieso so toll, dass ihr so viel auch selbst macht. Also, dass ihr eben selbst kocht und backt für eure Podcasts. Und dass ihr, man hat es ja auch gerade gesehen, du hast noch die Promo-Fahne aufgestellt und also dass ihr wirklich so, das ist so hands-on, das ist, da kommt kein Catering-Service, sondern ihr macht halt selber, ne?
Ja, ich glaub, das ist Cocktail gemixt haben wir dort
super
vor Ort.
Was die Leute auch sehr lieben, ne?
Ja, und das ist uns ja auch total wichtig. Also wir wollen ja auch nicht so abgehoben. Wir wollen nicht abgehoben über Bücher reden und wir wollen auch unsere Veranstaltung, unsere Shows nicht abgehoben machen, sondern sehr nah bei den Menschen. Und das war eine tolle Gelegenheit da in Berlin, dass man auch wirklich vorher noch mal reden konnte und auch ein paar witzige Sachen zusammen ausprobieren. Und wir machen ja alles auch nicht so ernst. Auf der Bühne machen wir ja auch teilweise ein bisschen crazy Spiele. Wir tanzen manchmal, wie gut ein Buch ist. Und jetzt sind wir nächste Woche in Mecklenburg-Vorpommern mit 3 Veranstaltungen. Und da haben wir neue Spiele vorbereitet.
Ja, ich glaube, morgen schon, ne?
Ja, morgen
schon eine Veranstaltung.
Ja. Im Stadtkulturhaus.
Ja, und bei einigen gibt es, glaube ich, sogar auch noch Karten. Also wenn in Mecklenburg-Vorpommern jemand mal gucken möchte, wie wir das machen. Und
so immer fun.
Ja, das ist AFK auf jeden Fall. Vielleicht auch noch Buchtipps für alle, die es jetzt nicht schaffen, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen, sondern uns zugucken. Möchtest du noch mal anfangen?
Ja,
kann Jan, ich hast du was
schon vorbereitet? Ich habe es auch schon mal hier zu mir geholt. Ja, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist jetzt ein bisschen was anderes.
Es ist ein tolles Cover.
Auch schön und auch sehr sommerlich. Man sieht einen Kanarienvogel. Es ist hell und draußen dreht sich die Welt. Schön. Klingt ja auch schon nach Sommer und wäre auch was für Katharina, denn es spielt in Südfrankreich.
Ich habe es gelesen. Ja. Ich fand es auch gut.
Es sind 2 Paare, die Urlaub machen gemeinsam. Was ja, wenn man Literatur kennt, immer eine schlechte Idee ist. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Es ist dieser Klassiker, dass die 2 Paare am Ende denken, sie könnten befreundet sein. Und hinterher zerfleischen sie sich gegenseitig. Ja. Und hier ist es ein bisschen ähnlich. Das eine Paar ist reich, hat Kinder und hat diesen ganzen Urlaub gebucht. Das andere Paar hat einen unerfüllten Kinderwunsch, nicht verarbeitete Aggressionspotenziale und liebt sich wohl auch, aber ist noch bei weitem nicht so weit angekommen wie das andere Paar. Und die sind aber auch nur mit, weil der Freund eben das Geld hat und sie eingeladen hat, wegen der guten alten Zeiten. Und die sind jetzt gemeinsam in Frankreich, in diesem Haus und lernen sich kennen. Und wie das dann eben immer so ist bei diesen Kammerspielen, ganz schnell brechen die Abgründe auf und man sieht, so perfekt ist die Fassade gar nicht bei dem einen Paar. Und gerade die beiden Frauen freunden sich an. Und da gibt es diesen Kanarienvogel, der ist in jedem dieser Häuser als eine Art Möbelstück drin. Also es gibt ganz viele gleich aussehende Häuser. Und sie beschließen, wir befreien jetzt diese Kanarienvögel, um sie freizulassen. Also auch ein ganz tolles Bild. Und es endet dann sehr wild, ein bisschen surreal. Ein Rhinoceros spielt am Ende eine Rolle. Und also ich fand es ganz großartig.
Fantasievoll auf jeden Fall klingt es.
Und man sollte, wenn man mit Freunden gemeinsam im Urlaub fährt, dann sollte man vielleicht dieses Buch vorher einmal lesen und sich überlegen, ob man das wirklich machen möchte.
Aber weil du gerade sagst, diese Fassade, wo man nicht weiß, was dahinter ist. Meine Freundin sagt immer, das ist wie Alienschleim. Man kratzt so leicht am Panzer und dann...
Wenn es erst mal angefangen hat, ne, dann fällt ja plötzlich alles runter.
Ja, genau.
Dann wird es richtig spannend.
Katharina, was würdest du noch empfehlen?
Es ist ja auch wirklich sehr skurril. Ich fand es auch ganz cool, aber es ist wirklich skurril. Ich dachte, ich bringe noch mal einen Krimi mit.
Ja,
weil immer gut. Man ja gerne Krimis liest.
Absolut.
Im Urlaub. Und Claire Douglas ist eine Autorin, die habe ich erst kürzlich entdeckt. Viele Leute haben mir dann gesagt, ja, Claire Douglas, klar, ist super. Mhm. Die schreibt halt nicht so Splatter-Krimis, wo schon in der ersten Szene da 5 Leichen von einem Serienmörder gemetzelt wurden, sondern eher so Psycho-Thriller.
Also keine Skandinavierin.
Es ist Englisch. Ja. Und das ist das neueste Buch. Da geht es um 2 Schwestern, die sich sehr nahestehen, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Und die beschließen dann, dass sie mal Häuser tauschen, weil die eine hat eine Familie und braucht mal ein bisschen Ruhe. Und dann kriegt sie so eine Auszeit mit ihrem Mann in dem schönen Loft der Schwester in Venedig und fährt dann dahin. Und währenddessen ist die Schwester bei ihr zu Hause in dem Haus, so ein bisschen auf dem Land, so ein ganz normales Einfamilienhaus. Und dann passiert ein schreckliches Verbrechen und man fragt sich die ganze Zeit, sind die Schwestern verwechselt worden von dem Täter, weil sie ja die Häuser getauscht haben, oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Ich fand das total spannend, ich habe das ganz gern gelesen. Ist irgendwie spannend und unterhaltsam, also nicht so super gruselig, aber habe ich sehr gerne gelesen und das davor auch.
Als du gerade gesagt hast, Häuser getauscht, habe ich erst an tatsächlich Liebe gedacht, aber es läuft ganz anders.
Läuft auf was anderes hinaus.
Dani, dein Tipp haben wir gleich. Aber Buchtipps, die kann man von euch natürlich kriegen, wie wir jetzt. Die kann man auch von Freunden kriegen oder von engagierten Buchhändlern und Händlerinnen. Aber die haben es zunehmend schwer. In den letzten Jahren musste ein Viertel aller unabhängigen Buchhandlungen schließen. Doch unsere drei hier, die haben eine gute Idee. Stefanie Kühne war in einer Buchhandlung im Norden Niedersachsens und zeigt welche.
Jeden Morgen ist es wieder ein besonderer Moment, wenn Susanne Rennebeck ihre unabhängige Buchhandlung in der Otterndorfer Altstadt aufschließt. Ihren kleinen Palast.
Ja, also ich muss sagen, nach fast 10 Jahren ist es für mich immer noch so, dass ich wirklich spüre, dass für mich ein Traum wahr geworden ist mit der Übernahme der Buchhandlung. Und ja, es ist ein Gefühl der Unabhängigkeit, der Freiheit. Ich kann hier am Ort etwas bewirken, dadurch, dass ich ein besonderes Sortiment vorhalte.
In der Altstadtbuchhandlung hat Susanne vor 30 Jahren ihre Ausbildung gemacht. Vor 10 Jahren hat sie den Laden dann übernommen.
Es steckt überall viel Herzblut drin, wirklich. Weil ich habe ja jedes einzelne Buch selbst ausgesucht. Und das ist vielleicht auch das, was den inhabergeführten Buchhandel von anderen, sagen wir mal, Filialisten unterscheidet. Das ist dieses Engagement und die persönliche Entscheidung. Man ist wirklich mit Leib und Seele in seinem Geschäft.
Ich habe ein Buch bestellt.
Ja.
Rund 2300 Bücher hat die Stadträtin vorrätig.
Da haben wir es. Ich habe ein großes Faible für das Thema Sachbuch und bin da eigentlich auch immer auf der Suche nach zum einen natürlich aktuellen Themen, die aktuelle politische Geschehen beschreiben.
Die Buchhandlung ist nicht nur Verkaufsraum, sondern auch Wohlfühlort. Zum Schmökern können sich Susannes KundInnen in einen kleinen Garten zurückziehen.
Sie hat immer Zeit, ein Gespräch zu führen, wenn ich mich irgendwie informieren will über Neues. Oder ja, einfach so, das mag ich. Und sie hat tolle Postkarten, die ich sonst auch nirgendwo finde.
Ich habe das Gefühl, dass es hier auch um die Liebe zum Buch geht und um das Lesen und nicht nur um Buch als Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Ganz besonders zum Geschäft gehört eine kleine Galerie. Aktuell sind hier Werke von Nadine Arbeiter aus Düsseldorf zu sehen. Kunstschaffende aus ganz Deutschland können sich bewerben, um hier auszustellen. Susannes Engagement gibt's obendrauf.
Das ist mir eben auch ganz bewusst ein Anliegen, hier einen Kulturraum für alle zu schaffen, die sich gerne präsentieren möchten mit ihren Ideen. Sowas ist in der Regel rar gesät, ein Raum, den man kostenlos für diese Anliegen nutzen kann.
Susanne begreift ihre Buchhandlung als einen Ort für kulturelle Begegnungen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit Autoren wie Henk Zerbulisch. Er ist der aktuelle Otterndorfer Stadtschreiber. Gemeinsam planen die beiden eine Lesung.
Und ich finde, sowas zündet auch immer so ein ganzes Viertel an, so ein ganzes Quartier. Wenn du so engagierte Leute hast, da kommen ja meistens am anderen Ende dann auch noch Veranstaltungen bei raus, ne, wo dann alle was von haben.
Orte wie die Altstadtbuchhandlung gibt es immer weniger. Rund ein Viertel aller unabhängigen Buchhandlungen schlossen in den letzten 7 Jahren. In Niedersachsen gibt es noch ca. 275.
Ich wünsche uns mehr Aufmerksamkeit, damit wir fortbestehen können und unseren Beitrag, unseren wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Nicht nur im Bereich Kultur und Politik, aber auch im Bereich Gemeinschaft.
Aktionen, die den unabhängigen Buchhandel unterstützen, sind also auch gesellschaftlich relevant.
Ja, so toll, ne? Wenn es noch solche Buchhändler, Buchhändlerinnen gibt, die einfach auch Ideen haben und animieren, motivieren zum Lesen und den Raum schaffen, wie sie sagt, den kulturellen Raum. Und auch ganz toll die Aktionen, die ihr jetzt eben gestartet habt mit den Buchhandlungen. Katharina, was war der Sinn für euch? Also wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr dachtet, das wäre doch eine Idee?
Ja, wir haben ja immer mehr Mails bekommen von aus der Community, die gesagt haben, unser Buchladen in unserem Ort, der schließt, findet keinen Nachfolger. Das ist schrecklich, das ist traurig für uns. Und da haben wir gesagt, da müssen wir doch mal irgendwie was machen. Mhm. Und deswegen haben wir diese Aktion für die sozusagen als Awareness, als Aufmerksamkeit für die unabhängigen Buchhandlungen ins Leben gerufen. Und immer, wenn man hier so ein So, wenn man das an der Buchhandlung sieht, wo drauf steht, entdeckt uns für Eat, Read, Sleep, dann kriegt man da diesen Explorer-Pass, den wir ja auch eben schon im Film gesehen haben, und kann dann da Stempel sammeln. Ich habe einen für dich mitgebracht, Inka. Kannst du auch drei Stempel sammeln?
Im Urlaub. Ja, wenn ich einen Stempel kriege, dann ist beim 10. Mal dann billiger ist.
Jetzt für Bücher. Und dann nimmt man an einer großen Verlosung teil. Ja. Und dahinter steht natürlich, dass wir gerne Aufmerksamkeit lenken wollen auf diese unabhängigen Buchhandlungen. Und wir haben ja gerechnet damit, dass ungefähr so 250 bis 300 mitmachen bei unserer Aktion. Die kriegen dann Materialien von uns zugeschickt und können dann mitmachen. Und es sind jetzt mehr als 900.
Toll.
Da haben einige Kolleginnen von uns sehr gewirbelt und wir mussten Pässe nachbestellen und das war alles. Also wir freuen uns natürlich, aber es hat für etwas Chaos gesorgt bei uns. Und dann rufen die bei uns auch an und sagen, wo bleiben denn meine Pässe? Und wir haben so, ja, wir drucken nach, es kommt alles. Und es können auch immer noch Leute Buchhandlungen mitmachen, klar. Weil wir wollen nämlich schaffen, mehr als 1000. Hat uns Volker Petri vom Börsenverein eine Flasche Sekt versprochen.
Ja, und vor allem, wenn ihr wirklich dazu beitragen könnt, dadurch, dass das Sterben nicht ganz so schnell geht oder sogar ganz aufhört, das wäre ja wunderbar, weil was für ein Verlust, wenn wir diese engagierten Buchhandlungen nicht mehr hätten. Daniel, wir kriegen noch von dir einen Tipp für diesen Sommer.
Jawohl, auch ich liebe ja zupackende Bücher, handlungsintensive Bücher. Oberammergau, das geht um die Passionsspiele, diese weltberühmten, wie sie entstanden sind, 1633. Pest in Oberammergau, mitten im 30-jährigen Krieg. Und die Leute beten, lieber Gott, verschone uns von der Pest, nehmen sie von uns weg. Wir bauen dir keine Kirche, wir bauen dir kein Denkmal, wir machen dir ein Theaterstück. So, und das sind das ist ja der Ursprung der Oberammergauer Passionsspiele. Und dieses Buch erzählt, wie es weiterging. Das erste Casting. Wer ist Judas? Wer ist Jesus? Streitereien, Intrigen, einige waren dagegen. Es kommt auch zu Mordfällen. Ja? Es gibt eine Romeo- und Julia-Geschichte. Wir haben ein Deep Dive in, es ist ein Dorfroman, in das Dorf Oberammergau und was das Passionsspiel mit diesem Dorf im ersten Jahr macht. Es ist so zupackend und so spannend geschrieben. Ich habe es wirklich in die Hand genommen, kaum geatmet, durchgelesen. Ich habe vorhin gerade noch eine WhatsApp bekommen von einer Freundin, der ich das letzte Woche geschenkt habe. Sie hat gesagt, es ist furios, ich kann es nicht weglegen. Es ist wirklich ein ganz spannendes, schönes Buch. Das ist kein sehr sommerliches Bild. Nee, jetzt hier ist ein bisschen düster, aber es ist so, man vergisst sozusagen, man vergisst die Sommerhitze rundherum. Es ist wirklich sehr schön geschrieben. Robert Löhr, Oberammergau.
Habt ihr es auch gelesen?
Nein, ich war in Oberammergau bei einem Passionsfest. Ja. Das war wirklich sehr toll. Da gab es auch eine kleine Ausstellung, deswegen ich so ein bisschen was von der Geschichte weiß, aber bei weitem nicht so viel wie in dem Buch. Nee, kenne ich noch nicht.
Aber das ist ja sowieso, was ich zu Beginn gesagt habe, ihr lest nicht alle dieselben Bücher und ihr mögt auch nicht die gleichen selben Bücher. Und das Schöne ist, ihr seid ja auch bei uns einmal im Monat in der Sendung und ihr könnt so doll streiten. Das zeigen wir mal eben.
Oha! Es ist sterbenslangweilig. Es ist das langweiligste, belangloseste, seichteste, was ich seit Monaten gelesen habe.
Ich habe dieses Buch geliebt.
Oh,
ich fand
nein.
es so schön. So unglaublich schön.
Vor allem fehlte mir eine Actionszene. Mindestens eine in 700 Seiten. Eine Actionszene, wo...
Entschuldigung, wir hatten den Sandsturm. Das ist schon eine veritable Actionszene.
Das ist aber wirklich Kritik auf hohem Niveau.
Katharina kritisiert gerne.
Nein.
Man hört den Namen Stroud, man sieht den Aufkleber und denkt, kannst nichts falsch machen, man kann.
Das ist nichts für alle, das merke ich. Daniel braucht immer besonders viel Handlung in Geschichten und dann kann er hier natürlich nicht so glücklich werden.
Du bist versöhnt. Ich bin nicht versöhnt am Ende. Tut mir leid. Also vielleicht, wenn wir hier so durchsehen, wäre so geil.
Trotzdem würde dieses Buch sofort allen meinen Freunden schenken, weil es alles aussagt über Freundschaft, was man wissen muss.
Es ist überhaupt keine Horizonterweiterung.
Ja, also Wahnsinn. Aber danach seid ihr gut miteinander. Also es ist nicht so, dass der Streit dann weitergeht, wenn die Sendung vorbei ist, oder?
Also der Streit geht manchmal über das Buch weiter. Ich finde Elizabeth Stroud weiterhin ein großartiges Buch. Aber
ich übrigens auch. Ich bin großer Stroud-Fan.
Ach, danke.
Ja, hast du das neu?
Nein, das neue habe ich nicht. Weil du hast es mir vermiest. Ich wollte es lesen.
Ja, das ist unser Deal. Du liest jetzt und dann reden wir danach drüber. Ich habe das erste Buch ja auch gelesen. Ich fand es mega, aber es ist eben anders. Und dann lass uns doch
reden. Ja, okay.
Genau, sehr gut.
Challenge.
Challenge.
Challenge, genau. Wir haben ganz tolle Bilder von euch entdeckt, und zwar so Kinderbilder. Und da sieht man, dass diese Leidenschaft eben schon ganz früh da war, zum Beispiel von Katharina. Daniel liest Comics, glaube ich. Jan, von dir haben wir auch ein süßes. Vielleicht zeigt er uns die gerade mal aus der Regie.
Ich bin gespannt.
Die Fotos, findet ihr die? Sonst machen wir noch ein Buch hier. Ja. Guck mal.
Oh.
Ach, Daniel.
Ja, Comics. Niki, Niki Verlover.
Auf der braunen Court-Couch. Und hier vor dem weißen Zeitung Haus, Jan. Ja. Mein Gott, ja. Zeitung gelesen. Schön für zu Hause. Und ganz süß, gleich immer hier nochmal.
Da war bestimmt auch da Literatur drin.
In dem Rucksack, ne? In dem ich glaube auch, genau. Deshalb war der so schwer. Und hier, Katharina, ist das süß.
Ja, im Schlafzug.
Wie und wo lest ihr denn heute am liebsten? Seid ihr so welche, die vorm Schlafen noch mal eben ein paar Seiten lest?
Ja, vor allem. Ich lese vor allem vor dem Schlafen. Also tagsüber eigentlich selten.
Nicht so wie Jan in der U-Bahn, jede Chance nutzen.
Ich fahre eher nie U-Bahn. Ich wohne zu nah am NDR. Ich fahre nur Fahrrad. Das ist schwierig. Nee, ich lese immer abends.
Und regelmäßig. Also es gibt kaum einen Tag, wo ihr mal kein Buch in die Hand nehmt.
Nee, gibt's nicht.
Das ist wirklich, ich habe auch immer ein Buch dabei, immer in der U-Bahn, eigentlich jede freie Minute. Im Theater, in der Pause, in der Oper auch tatsächlich. Ich habe immer ein Buch dabei. Und sonst auf dem Sofa. Da hast du es eigentlich am schönsten.
Ja, ne? Ja. Herrlich.
Bisschen Balkontür auf, leichte Brise, zack.
Katharina, welches Buch würdest du uns empfehlen für diesen schönen Ort? Zu Hause auf dem Sofa, wenn man es nicht schafft, wegzufahren.
Zu Hause auf dem Sofa.
Aber du kannst auch ein Urlaubsbuch nehmen.
Ja, ich habe noch ein Urlaubsbuch. Das ist ein bisschen der Geheimtipp in diesem Urlaub. Eine Hamburger Autorin, Lucy Astner. Kein Sommer ohne
August. Noch nie gehört den Namen.
August ist der Protagonist.
Ja.
Und alle reichen es sich sozusagen durch, weil alle so begeistert sind. Spielt an der Ostküste in Amerika, in den USA.
Ja.
Und ein Buchladen spielt auch eine Hauptrolle. Und es sind so zwei Protagonisten, ein Junge, ein Mädchen, die sich schon als Kinder kennenlernen in diesem Buchladen und dann jeden Sommer zusammen erleben und sich irgendwann natürlich verlieben. Und dann passiert was Schlimmes und dann trennen sie sich und, naja, lest selbst.
Also richtig schöner Sommerschmökel, den man von vorne bis hinten...
So wie es hier aussieht, ja, ist es ein
finde ich auch ganz toll, so ein bisschen Sonnenuntergang, ne? Die dunkle rote Sonne, toll. Literatur hat ja auch immer mit Schrift zu tun und eine ganz besondere Schrift hat gerade Jubiläum gefeiert, nämlich die Breilschrift. Ein Lyriker aus Niedersachsen hat sich deshalb zur Feier etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Andreas Moll.
Ein Abend in der katholischen Akademie Stapelfeld bei Kloppenburg, ganz im Zeichen eines besonderen Kulturguts, der Breilschrift.
Die Punkte auf geprägtem Papier werden gelesen, indem man im Prinzip zwei Finger benutzt, den rechten Finger als den Führungsfinger, der zeigt sozusagen durch die Zeile. Und der linke Finger kann dann das genauer erfassen, was der rechte schon einmal wahrgenommen hat.
Die Schrift mit den 6 Punkten feiert 200. Geburtstag. Erfunden hat sie der französische Pädagoge Louis Braille.
Es ist kaum vorstellbar, dass ohne die Erfindung dieser besonderen Punktschrift vor dann 200 Jahren blinde Menschen überhaupt die Chance gehabt hätten, durch Bildung in Gesellschaft integriert zu werden, Berufe zu erlernen.
Bücher in Breilschrift sind ebenso wichtig wie umfangreich. Das bürgerliche Gesetzbuch in Breil ist etwa so groß wie eine Bücherwand. Zum Geburtstag ist ein ganz neues Buch in Blindenschrift entstanden, herausgegeben von Lyriker Marco Sagurna aus Hannover. Weltweit einmalig und eine editorische Herausforderung.
Hier sind viele Gedichte, die beschäftigen sich mit Sinnlichkeit. Und dieses ist ein Gedicht von zwei blinden AutorInnen aus dem Buch. Und das thematisiert die Breilschrift und das Blindsein. Insel, als wäre es warmer Sand, ertastet Finger sanft Punktschrift. Und lautlos erwacht Wort für Wort. Das ist ein Buch, wie ich es einmal im Leben mache. Es ist die Begegnung mit Heike Gronau vom Blindenverband Hannover.
Wir kommen zusammen, um eine Schrift zu würdigen, die nicht nur Geschichte geschrieben hat, sondern Leben verändert.
Heike Gronau ist Fundraiserin beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie und Schriftsteller Marco Sagurna lernten sich in Hannover kennen.
Und dann hat sie gleich erzählt, nächstes Jahr hat die Breilschrift 200-jähriges Jubiläum. Ich, was, Breilschrift? Ja, die Blindenschrift. Und meine Gegenfrage war gleich, gibt es Gedichte in Blindenschrift? Und dann sagte sie, ja, so Goethe, Hermann Hesse, Annette von Droste-Hülshoff. Und dann sage ich, und aktuelle Gedichte? Gibt es Gegenwartsliteratur von lebenden Autoren in Blindenschrift? Gibt es ein Buch damit? Sagt sie, nicht, dass sie wüsste. Und dann habe ich sie gleich gefragt, was meinst du? Kriegen wir so eins hin?
Und da ist es. Seht her, Poesie in Brei. Herausgegeben von Marco Sagurna. Aufsehenerregend, einzigartig. Eins der Gedichte ist von Judith Hennemann.
Es ist natürlich etwas, wo man sich früher nie Gedanken darüber gemacht hat. Also Marco hat uns Autorinnen und Autoren damit in Kontakt gebracht. Und ich lerne jetzt ganz viel über diese Ästhetik. Und ich denke auch viel mehr darüber nach, wie Gedichte wohl klingen mögen. Hinaus ins Abendrot, mit fein bestäubten Lidern, in Umhänge aus fernen Geräuschkulissen gehüllt. Man sieht euch mit Milchzähnen an Glasfasern Pekinesen angeln.
Die Anthologie ist so gestaltet. Links Breischrift, rechts Schwarzdruck. Wegen der Größe der Blindenschrift sind alle Gedichte auf 14 kurze Zeilen beschränkt. Mit Poesie in Brei sind Marco Sagurna, die sehenden und nicht sehenden LyrikerInnen und der Blinden- und Sehbehindertenverband auf großer Lesereise, noch bis in den Herbst.
Ja, toll, ne, dass es diese Breitschrift gibt und so auch blinde Menschen sehen und lesen können. Das ist wunderbar. Jan, von dir noch ein Tipp.
Ja, ich mach's ganz schnell für Freunde von sehr schwarzem Humor. Nusser Bayunis, Fundamentalös. Es geht um eine Akademikerin, die eine Doktorarbeit geschrieben hat, wie man dann IS-Aussteigerinnen wieder deradikalisieren kann. Also Frauen, die zum IS gereist sind, wieder nach Europa zurückführen kann. Hat sie in der Theorie alles durchschaut. Ja. Und jetzt wird sie aber dahin versetzt und muss plötzlich im Irak mit ehemaligen IS-Kämpferinnen wirklich ihre Programme durchführen und scheitert fundamentalös, könnte man sagen.
Und also ist ein Roman.
Es ist ein Roman, es ist ein witziger Roman, einer der sehr...
Hat man gar nicht bei dem Thema,
auf,
ne?
Eben. Also der schaut darauf, was wir eben für Programme haben, was wir uns im Westen auch alles manchmal vorstellen, wie solche Programme so einfach funktionieren könnten, nimmt das alles sehr auf die Schippe. Ich habe sehr gelacht, aber es ist auch ein bisschen schmerzhaft, weil es so eigene Wahrheiten auch ein bisschen hinterfragt.
Glaube ich sofort. Daniel, du.
Kleinwüchsiger Bildhauer-Crack im faschistischen Italien. Klingt hart. Ist ein ganz atmosphärischer, dichter Roman, Was ich von ihr weiß, von Jean-Baptiste Andrea. Es ist ein Nummer-1-Hit aus Frankreich. Ich habe das auch weggesuchtet. Ein dickes Buch, ganz toll und ganz atmosphärisch, mit ganz tollen, starken Figuren, in die man eintauchen möchte und alles um sich herum vergisst.
Was ich von ihr weiß. Ja. Katharina.
Ja, dramatisch. Ich habe auch noch mal mitgebracht, eher witzig, Pause von Lena Kupke, die ist eigentlich Comedian, ist ihr Debütroman. Und ich war erst skeptisch, aber es liest sich super. Junge Frau hat einen Zusammenbruch, kommt zurück ins Haus ihrer Eltern in Lüneburg und ist praktisch wieder in so einer Kindersituation im Elternhaus, aber ist ja eigentlich im Leben schon viel weiter. Und diese, auch die Beziehung zu den Eltern dann noch mal ganz neu definieren, wenn man da wieder so eng dabei ist. Ganz toll beschrieben. Also es ist lustig, aber es hat auch ernsten Hintergrund und auch sehr berührend auf eine Weise.
Tolles Toll. Buch.
Ja? Du sagst auch, Jan, das ist ein tolles Buch. Ich finde es sowieso so wunderbar, dass ihr immer Bücher empfehlt oder oftmals eben, die nicht unbedingt in der Bestsellerliste stehen und man deshalb noch mal das Spektrum so erweitern kann mit euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, da danken euch auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier, das hat mich die ganze Zeit noch angelacht hier, weil das Cover auch so toll ist. Eine wie Frankie.
Ganz
Graham
toll.
Norton ist ein gutes Buch.
Ja, ABC-Top-Groß, schreibt super, Frauengeschichte, Frankie, 60er Jahre London, vorher Irland und New York, ein Rausch, ein biografischer Rausch.
Danke für diesen Rausch mit euch hier an der rauschenden Nordseeküste. Dankeschön und danke fürs Lustmachen aufs Lesen. Lohnt sich auf jeden Fall, Bücher mitzunehmen. Machen Sie es und selbst wenn Sie zu Hause Urlaub machen. Morgen kommt Katrin Linke und Carsten Brensig, Biologe und die sind Segler und haben so eine ganz tolle Tour gemacht. Und morgen kommt Ilka Petersen. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.